Ja, ich begrüße Sie zu diesem Semester, zu diesem neuen Studienjahr und zu dieser Vorlesung. Ich werde zunächst mal am Anfang ein paar technische Details klären sollen und müssen. Die eine Sache, die Sie vielleicht gesehen haben, jetzt hier gerade in der Vorbereitung, ich habe mich sozusagen adjustiert, technisch adjustiert, indem ich mir hier ein kleines Mikro angesteckt habe. Wir nehmen diese Vorlesung erstens direkt auf und speichern sie unter MP3 und stellen sie zur Verfügung in relativ kurzer Zeit, also meistens Ende der Woche, Anfang der nächsten Woche, in einer Seite, die nennt sich Audiothek Philo.at. Hier haben Sie, wenn Sie unter Suchen gehen, werden Sie dann finden Sie Vorlesungen, die ich der vergangenen Jahre gemacht habe. Die sind alle verzeichnet und Sie finden die jeweilige Vorlesung. Das heißt, wenn es Ihnen hier zu dicht ist und Sie lieber zu Hause bleiben, dann können Sie in kurzen Zeitverzögerungen die Sache zu Hause hören. Und es wird noch schlimmer von der Seite des Präsentismus und der überfüllten Hörsäle. Wir streamen das nämlich auch live, so es uns gelingt. Im Moment scheint es uns zu gelingen. Wir haben da noch ein bisschen Schwierigkeiten, aber im Prinzip sollte es gehen unter einer Adresse, die Sie hier finden, webcast.philo.at, Doppelpunkt 8000, können Sie die Sache auch live hören, vor allem wenn Sie nicht in Wien sind. Die Idee ist natürlich auch die, dass wir an dieser Stelle ein kleines Signal dazu setzen, dass akademische Veranstaltungen, Vorlesungen, Inhalte zur Verfügung stehen sollten, Leuten, die sich daran interessiert zeigen und nicht diejenigen, die am Freitag um 10 Uhr am Vormittag Zeit haben, sich hierher zu setzen. Also Sie sehen, das ist ein Kommentar auch zum Thema Open Source Philosophie. Das sind mal die ersten technischen Dinge. Zweites technisches Ding ist, dass ich zur Betreuung, zur Unterstützung und zum gemeinsamen Arbeiten in dieser Lehrveranstaltung ein Wiki einsetze. Das finden Sie auf der Adresse wiki.philo.at. Hier ist es, das ist ein Alias. Sie können es auch hier philo.at/wiki, geht auch. Und das ist eine Wiki-Installation, die mit derselben Software arbeitet wie die Wikipedia. Das heißt, für diejenigen, die da aktiv sind in der Wikipedia oder die benutzen, ist es keine extra Lernanstrengung. Wir haben das schon seit längerer Zeit eingerichtet und Sie, wenn Sie also wiki.philo.at wählen, kriegen Sie die Startseite. In dieser Startseite wiederum einen Link Lehrveranstaltungen. Wie Sie sehen, haben wir seit 2006 hier kontinuierlich eine Reihe von Lehrveranstaltungen. Ich leiste mir den kleinen Luxus, gleich mal vorbereitend, um Ihnen deutlich zu machen, in welche Richtung ich argumentieren werde und wie das geht, eine kleine Bemerkung zu machen aus den letzten 3 Tagen. Das ist eine, wie Sie wissen, eine Wiki-Installation zeichnet sich dadurch, dass man mit einem minimalen Aufwand und mit einer minimalen Authentifizierungsstrategie hier mitarbeiten und mitschreiben kann. Das hat sich in den letzten 3 Tagen so ausgestaltet, dass plötzlich zwei Lehrveranstaltungen aus dem Institut für Philosophie, die ich nicht irgendwie extra bekniet habe oder sowas, sich hier im Wiki wiederfinden. Das heißt, die Leute kommen drauf, das gibt es, das können wir verwenden. Sie haben vielleicht am Rande in anderen Lehrveranstaltungen oder so mitbekommen, dass es eine offizielle Lernplattform der Universität Wien gibt. Die hat es 5 Jahre lang gegeben, heißt WebCity Vista, kostet ein Heidengeld und ist unglücklicherweise jetzt gerade abbestellt worden, weil die Firma sich nicht einmal noch beworben hat für eine Verlängerung des E-Learning-Plattform-Vertrages, was dazu führt, dass mit einem gewissen Aufwand Basics transformiert werden können in eine neue E-Learning-Plattform, dass aber eine ganze Reihe von Arbeit, die Studierende und Kollegen, Kolleginnen investiert haben in die Ausgestaltung von Tests und anderen Inhalten in WebCity Vista, einfach verloren sind, weil die Universität Wien hat kein WebCity Vista mehr. Man konnte sich sozusagen das noch schnell herausholen, aber man kann es nicht mehr anwenden, weil es die Plattform nicht mehr gibt. Das ist eine weitere kleine Vorbemerkung zum Thema Open Source. Das habe ich vor 5 Jahren argumentiert, als diese desaströse Entscheidung gefallen ist, dass genau das eintreten wird, was eingetreten ist, dass man nämlich Arbeit investiert in eine Plattform, die jemandem gehört, der dafür Geld will, und zwar Geld will für die Verarbeitung von Arbeit, von akademischer Arbeit, die im Prinzip vom Staat bezahlt wird, die frei ist, die auch frei zur Verfügung stehen sollte. Und genau das, wie gesagt, ist eingetreten. Die Sachen stecken da drinnen in WebCity Vista. Jetzt haben wir eine neue Plattform, die heißt Fronter. Das ist zumindest eine Open-Source-Plattform, also es gibt Fortschritt. Da wird einer der, sozusagen der Hauptgründe, die an dieser Stelle für Open Source spricht, ist nicht, dass das unbedingt die besten Programme sind. Es gibt, wenn man Geld gehörig investiert, sicherlich günstigere Lösungen. Aber etwas, was in jedem Fall ausgeschlossen ist, ist, dass die verschwindet. Dass die ganz einfach verschwindet und keinen Zugriff mehr auf die Inhalte gestattet, weil das bleibt. Man hat dann möglicherweise schon die Schwierigkeit, ist das jetzt modern genug und was kostet es, es umzustellen und so weiter, aber die Inhalte bleiben vorhanden. Das waren jetzt Nebenbemerkungen zur Tatsache, dass ich mit einem Wiki arbeite und damit also einen gewissen Akzent setze, dass die E-Learning-Plattformen, die die Universität anbietet, sicherlich respektabel sind und ich will gar nichts sagen in anderen Kontexten. Für mich ist es wichtig, dass Studierende und Kollegen, wie man sieht, direkt an die Sache ran können, direkt an dieser Sache arbeiten können. Sie können sich hier oben anmelden. Anmeldung ist die Voraussetzung, einen Beitrag zu schreiben und Artikel zu editieren. Bis auf die erste Seite, die gesperrt ist, können Sie praktisch alle Seiten, wenn Sie sich anmelden, Sie brauchen sich dann nicht mit Ihrer Identität anzumelden, Sie können sich einen Nickname suchen. Wenn Sie das tun, können Sie hier dabei sein, sind Sie mit dabei. Und ich habe eben hier Open Source Philosophie mal erste Seiten für diese Lehrveranstaltung angelegt. Zum Wiki ist Folgendes zu sagen. In unterschiedlicher Intensität, die abhängt von den jeweiligen Konstellationen, gab es in den letzten Jahren ausgesprochen lebendige, produktive Kommentare und Bewegungen im Anschluss an die Vorlesung, die ich hier habe. Ich will nicht sozusagen verleugnen, dass es auch manchmal einfach Durchhänger gibt. Das kann man sich, wie es halt in Sozialkonstellationen ist, niemals richtig aussuchen. Es gab aber, also das ist sozusagen ein bisschen gemischt. Es hat im vergangenen Semester zum Beispiel hat es vergleichsweise wenig kooperative Diskussionstätigkeit gegeben. Dafür hat es einen Kollegen gegeben, der in einer sagenhaften Arbeit, für die er nichts kriegt aus einem Schein, mindestens 3 meiner Lehrveranstaltungen, die sowieso online sind, textlich aufbereitet hat, mit Links versehen hat, strukturiert hat, also Editionsarbeit geleistet hat für diese Lehrveranstaltung, die völlig, die eigentlich unbezahlbar ist, und das zur Verfügung gestellt hat. Hier am Wiki, in anderen Semestern hat es hier, wie gesagt, sehr lebendige Austausch gegeben, der auch dazu geführt hat, dass ich das, was ich hier sage, überarbeitet, vielleicht in eine andere Richtung gedreht habe, mich danach gerichtet habe, was die Interessen der Studierenden sind. Sie sehen wiederum, auch das geht schon hin in Richtung Open Source. Es ist eine Aufforderung an Sie, teilzunehmen. Sie können, wenn Sie in dem Moment, in dem Sie sich anmelden, können Sie hier die Seite bearbeiten, indem Sie einfach reinschreiben. Und Sie können vor allem, und das würde ich mir wünschen als den Start für eine solche Unternehmung, Sie können, das ist der Vorteil der Wikipedia-Ähnlichkeit, Sie können zu jeder Seite hier oben sofort eine Diskussionsseite eröffnen. Diese Diskussionsseite bezieht sich auf das, was auf der ersten Seite, auf der sozusagen Text- und Themenseite ist. Es kommt aus der Wikipedia, in der es diese sachbezogenen Artikel gibt, und in der Diskussionsseite wird die Debatte abgewickelt darüber, was da drinnen stehen soll. Es eignet sich das für unsere Zwecke sehr gut, weil Sie diese Diskussionsseite rein von der Software her mal leicht und schnell verwenden können, um einen entsprechenden Beitrag zu leisten. Ich lasse es mal dabei bewenden. Wie viele Leute, wie soll man das positiv formulieren, wie viele Leute können sich vorstellen, da was reinzuschreiben, rein von der Technik und von der von der Technik? Das reicht. Das heißt, bin sehr froh. Das ist dann doch sozusagen ein Prejudice, ein Themenprejudice. Die Leute, die hierher kommen, sind offensichtlich mit Open Source schon einigermaßen vertraut. Dann lasse ich es damit. Das eine, was ich dazu noch sage, ist, dass Sie natürlich interessiert, wie kriegen Sie ein Zeugnis dafür. 2 Modalitäten. Das eine ist, ich werde am Ende der Vorlesung eine Prüfung abhalten, eine schriftliche, vermutlich, wenn es so viele sind, wenn sich das anders organisiert, wenn sie alle wegbleiben und nur mehr 5 Leute da sind, dann machen wir auch eine mündliche Prüfung, aber es wird am Ende so eine Prüfung geben. Aber was mir bedeutend lieber wäre und was nicht außerhalb des Möglichen ist, wenn ich mir das so ansehe, wer die Hand oben hat, ich werde auch die, sagen wir, eine signifikante und halbwegs kontinuierliche Mitarbeit am Wiki einfach mit einem Zeugnis honorieren. Der Grund ist der, dass am Ende des Semesters in 10 Minuten auf eine Frage zu antworten, lange nicht so aussagekräftig ist, als wenn ich sehe, jemand hat sich das durchgelesen, hat sich das angehört und hat dazu etwas gesagt und hat mehrfach hat darauf reagiert, was andere Leute dazu sagen. Das ist einer der Vorteile dieser Form von begleitender Softwareunterstützung. Das kann einfach um einiges aussagekräftiger, nachhaltiger und für alle Leute substanzieller werden, wenn wir die Sache so anlegen. Ich denke mir, dass Ihre Neugierde über das Thema, wie können kooperative Prozesse gestaltet und theoretisch erfasst werden, sowieso ein wichtiger Punkt ist, warum sie hierher gekommen sind. Und insofern sollten wir an dieser Stelle vielleicht eine gute Kooperation finden. Gibt es zu diesen technischen Ankündigungen von Ihnen Zusatzfragen, Rückfragen? Dann gehe ich mal in die Materie hinein, beziehungsweise in die Präliminarien. Ich habe mich an dieser Stelle bemüht, mich der Sache auf eine Art und Weise zu nähern, die nicht direkt mit philosophischem Jargon und auch nicht mit dem Jargon von Open Source beginnt, sondern so ein bisschen von außen und in Kreisbewegungen. Vielleicht sollte ich mit der Beobachtung beginnen, dass wenn Sie sowas hören wie Open Source Philosophie, hat das natürlich einen eigenen Klang. Das unterscheidet sich von Vorlesungstiteln wie zum Beispiel Kulturphilosophie, Rechtsphilosophie, Anthropologie, Transzendentalphilosophie. Das sind Bereiche, die in der Disziplin etabliert sind, wo man weiß, es gibt Lehrbücher, es gibt einen bestimmten Ort, an den man sich an dieser Stelle wenden kann. Open Source Philosophie hat, und damit spiele ich durchaus so ein bisschen, das hat so ein bisschen was Abgefucktes, oder abgefuckt kann man nicht sagen, aber so ein bisschen schleißig, so ähnlich wie Fahrradphilosophie oder Sushi-Philosophie oder so was Ähnliches. Und das hat insofern tatsächlich einen anderen Akzent, als man Philosophie in einem solchen Kontext, sagen wir mal Sushi-Philosophie, in einem anderen Kontext nimmt. Nämlich, es gibt ein Phänomen, das interessiert die Leute oder zumindest eine Gruppe von Leuten, und dann will man darüber noch mal mehr hören. Nicht nur einfach Sushi essen, sondern man möchte auch wissen, was denken sich die Leute, die Sushi machen, und was können wir denken darüber, dass Leute Sushi machen. Und das ist ja durchaus eine berechtigte Zielgruppenphilosophie, wollen wir es mal so sagen. Und in einer Weise ist es durchaus meine Absicht, quasi diese Zielgruppe, die Zielgruppe der Leute, die für Open Source Interesse haben, anzusprechen und ihnen Informationen und Diskussionen und ein gewisses Rüstzeug zu geben. Nun ist es so, da gibt es noch nicht allzu viel aus dem Bereich der klassischen Philosophie. Wenn Sie sich Literatur ansehen diesbezüglich, ich habe Ihnen unter den Präliminarien hier unten habe ich Ihnen auch Literaturhinweise gegeben. Das sind nur so erste Literaturhinweise. Dann finden Sie, dass das, was sagen wir mal, also rein philosophisch, also als ausgebildete Philosophen, die darüber sich äußern, gibt es minimal wenige. Mir fallen also im deutschen Sprachraum nur ein, zwei Leute ein. Worüber aber geredet wird und was an dieser Stelle sozusagen die ersten Interessenspunkte sind, sind Fragen, die in den Rahmen der Rechts- und Sozialphilosophie fallen. Also hauptsächlich mal Rechtsphilosophie im Zusammenhang mit dem Thema Anführungszeichen geistiges Eigentum. Was gehört wem in einer Gesellschaftsordnung, die vom Kapitalismus bestimmt ist und die gleichzeitig eine Wissensgesellschaft zu sein vorgibt oder so beschrieben wird. Also die Intellectual Property Frage, die Frage, wie sehr sind Gedanken, sind Ideen kommerziell einzugrenzen, kommerziell abzugrenzen und nutzbar zu machen. Oder andererseits gibt es Geschichte und Theorie des Eigentums, das darauf aufmerksam macht, dass wir hier im Bereich des Nachdenkens und der Anführungszeichen geistigen Tätigkeit, also intellektuellen Tätigkeit vielleicht besser, nach anderen Kriterien operieren sollten. Das ist der Hauptbereich. Dann gibt es noch dazu, gibt es sozusagen die marxistisch-sozialistische Open Theory Überlegung, wo gesagt wird, prinzipieller noch, abgesehen von diesen Eigentumsfragen, ist die Bewegung, ist die Entwicklung im Open Source Bereich etwas, was bestimmte Grundprinzipien unseres Wirtschaftsmodells und unserer der Bedingungen der Kooperativität unserer fortgeschrittenen spätkapitalistischen Gesellschaften in Frage stellt. Ich werde auf diese Sachen auch zu sprechen kommen in due course, möchte aber für meine Zwecke Open Source Philosophie in einem sozusagen ein bisschen anspruchsvolleren und, wenn Sie wollen, wagemutigeren Sinn fassen, und zwar in einer Zugangsweise, die, wie es in der Philosophie, da sind wir jetzt in dem quasi Stammgebiet der Philosophie, wie es in der Philosophie in der Regel oder weitgehend üblich ist oder zumindest nicht für großes Aufsehen sorgt, nämlich indem man auf die Griechen zurückgeht. Das ist nicht mein normales Arbeitsgebiet. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Vorlesung über Griechen angeboten. Es ist mir aber in der Vorbereitung dieser Lehrveranstaltung deutlich geworden, dass eine genauere Hinsicht auf das, wie Philosophie seit Sokrates und Platon angesetzt ist und wie darum die Institution, Institut für Philosophie, im Prinzip organisiert ist und was sie für ihre Aufgaben hält, dass das ist ein bisschen eine Selbstverständlichkeit, aber dass das mit Platon beginnt, das ist die Selbstverständlichkeit. Was nicht die Selbstverständlichkeit ist, was der Faktor des Wagemutigen ist, daran ist, dass die Definition von dem, was sich in diesen Zusammenhängen als Philosophie herausgebildet hat, entscheidend etwas mit den erstens politischen Umständen in der Zeit der athenischen Demokratie zu tun hat und dass diese ganz spezifischen politischen Umstände, Stichwort radikale Demokratie, dazu geführt haben, dass die Philosophie mit Sokrates und Platon die Fragestellungen entwickelt hat, die sie entwickelt, in der wir noch immer drinnen sind. Und es wird am Ende der Vorlesung, mache ich zu einem ganz großen Bogen, werde ich dann zur Frage kommen, ob angesichts dessen, was sozusagen die Folgen einer Radikaldemokratie in Griechenland gewesen sind im intellektuellen Bereich, und erstens und zweitens angesichts dessen, welche technisch-gesellschaftlichen Entwicklungen durch die Open-Source- und Informatik-Bewegung heutzutage aktuell sind, ob man angesichts dieser zwei Vorgaben einen Beitrag der Philosophie zu der Demokratisierung und auch einen neuen Begriff der Philosophie erzeugen und vorschlagen kann, die sozusagen auf demselben Level sind wie das, was bei den Griechen damals stattgefunden hat. Das ist jetzt nur das ganz, ganz Allgemeine, damit Sie wissen, und damit, das wollte ich dazu sagen, das ist von meiner Absicht her also nicht einfach ein zusätzlicher Beitrag, eine kleine Verschönerung, eine philosophische Girlande zum Thema und zur Bewegung der Open Source Aktivitäten, sondern es ist der Versuch, Philosophie als etwas Ihnen zu beschreiben, was mit Open Source entscheidend viel zu tun hat und was auch was selbst als Philosophie neu gedacht und umorganisiert werden kann, wenn man diese Open Source Orientierung weiter dazu nimmt. Sie werden nach dem Präliminarien, um das nur vorwegzunehmen, gleich mal das eine sehen, da habe ich schon begonnen, einen entsprechenden Inhalt reinzunehmen. Ich werde, wenn ich durch bin mit den Präliminarien, werde ich eine Vorstellung von wesentlichen Themen aus einem sokratischen Dialog, nämlich dem Gorgias, Ihnen präsentieren und im Rahmen dieser Darstellung von dem, was der Sokrates in der Auseinandersetzung mit Gorgias leistet, wird sich ergeben, wie sehr, also wie die demokratische Basissituation in Athen direkt wirksam und effektiv ist auf die Entstehung von Philosophie und wie sich die Chancen und die Probleme der athenischen Demokratie an dieser Stelle nicht nur spiegeln, sondern auch also auswirken auf die Entstehung der Disziplin. Bevor das geschieht, habe ich aber so ein bisschen Fingerübungen für Sie vorbereitet, die unter anderem damit zu tun haben, das ist jetzt eine Frage meiner eigenen Vorlesungstätigkeit, dass mir aus der Vorlesung vom vergangenen Semester noch ein Kapitel übergeblieben ist, da bin ich dazugekommen und das ist die Vorlesung im vergangenen Semester hat gelautet über Code, Kommunikation und Kontrolle und sollte mit einem Text beenden, zu dem ich wie gesagt nicht gekommen bin, der sich aber ausgesprochen gut eignet, hatte ich damals nicht geplant, zur Einleitung dessen, was ich hier habe. Und zwar ist das ein Text von Lev Manovich über Autorenschaft und Remixing. Das werde ich Ihnen jetzt gleich als erstes vorstellen. Das ist ein Text, der explizit auch mit einem Hinweis auf Open Source endet und insofern auch von mir im vergangenen Semester schon gedacht war, allenfalls überzuleiten zu diesem Thema. Bevor ich das aufrufe, habe ich Ihnen zwei Bilder zur Verfügung gestellt. Die haben beide was mit Lippen zu tun. Das ist ein kleines Hobby, das ich im letzten Monat mir angeeignet habe. Sie werden in Kürze sehen, was es mit dem zu tun hat. Also die beiden, hier der Lippenstift und hier der Lippenbart, geben eine kleine assoziative Vorgabe. Was aber, bevor ich darauf zu sprechen komme, an diesen beiden Bildern Ihnen sicherlich auf den ersten Blick sofort ins Auge springt, ist der Remix-Charakter. Also der Effekt, der spezielle Effekt, wenn man das Ganze jetzt nach einer psychologischen Versuchsanordnung betrachten würde, dann sollte man nicht zwei solche Beispiele nehmen, sondern da sollte man die Statue of Liberty nehmen, auf der linken Seite und auf der anderen Seite diese Abbildung der Statue of Liberty, um den Effekt sozusagen direkter und visueller greifbar zu haben. Der Effekt, der darin besteht, dass Sie eine in dem Fall bildliche Information bekommen, die mehr ist als das, was sie sehen. Also jemand, der die Freiheitsstatue nicht kennt, sieht das anders, oder die Mona Lisa nicht kennt, sieht dasselbe, ja? Sieht dasselbe, was sie auch sehen. Es ist aber deutlich, dass jeder, der die Freiheitsstatue kennt, zusätzlich zu dem, was hier zu sehen ist, die Nervenreizungen, ja, die Nervenreizungen, die über die Sehorgane kommen, werden erweitert, werden in einer gewissen Weise stereomäßig verbreitet, indem sie, so wie man mal sagt, das ist natürlich eine ganz eigene philosophische Thematik, die an dieser Stelle sozusagen angesprochen wird. Sie sehen nicht nur die Freiheitsstatue, also sie sehen nicht nur diese Frau, sondern sie sehen die Freiheitsstatue. Sie sehen, dass die Freiheitsstatue angemalt worden ist. Sie sehen die Mona Lisa und sie sehen die Mona Lisa, dass die einen Schnurrbart hat. Das heißt, sie haben eine in der kulturellen Eingebettetheit, in der wir sind, haben sie eine Wahrnehmung, die so beschaffen ist, dass sie sozusagen hybridisieren, dass sie schon mehrfach sehen, dass sie mehrere Sachen gleichzeitig sehen. Das ist jetzt, dass sie sozusagen eine Kulturtechnik, denn die kulturelle Intervention, die da drinnen ist, dass jemand ein solches Bild produziert mit der Absicht, ich fotografiere euch jetzt nicht nur die Freiheitsstatue, sondern ich gehe davon aus, dass ihr wisst, was ein Foto der Freiheitsstatue ist und dass ich mit Hilfe dieses Vorwissens etwas mit dieser Vorlage mache, was woanders hinführt, was einen weiteren Effekt hat. Also da kann man natürlich jetzt lange reden, welche Effekte das sind. Beim Duchamp ist der einfache Effekt natürlich klar und bekannt. Das ist ein Statement über den paradigmatischen Charakter eines klassischen Kunstwerkes, vor dem alle Leute bewundernd stehen, ist sozusagen eine kleine Ohrfeige für die Bewunderungspartie, die im Louvre vor dem Bild steht. Diese Bewegung, die beim Duchamp drinnen ist, die in seinem Kontext einer sowohl theoretisches als auch ästhetisches Statement ist in diesem Bild zu sehen. Und der Punkt im Zusammenhang mit dem sozusagen mit der Open Source Thematik, der dorthin führt, ist nun der, dass dieser von mir hier nur kurz geschilderte Effekt nicht möglich wäre, wenn man nicht zurückgreifen könnte auf solche Materialien. Also wenn der Duchamp eine Frau gezeichnet hätte mit Schnurrbart, Max Ernst könnte sowas gezeichnet haben oder Duchamp auch, dann würde dieser Idee, eine Frau, Salvador Dali natürlich, ist ja bekannt für seine Schnurrbärte, da ist sicherlich auch eine Frau dabei, das hätte einen entscheidenden Faktor nicht. Das würde verlieren, diesen entscheidenden Punkt, sich beziehen zu können auf eine Bildlichkeit, die in unserer Sozialisierung, in unserer Bildungsgesellschaft verankert ist. Das ist im Bereich der Kunst an dieser Stelle sehr, sehr greifbar. Es ist natürlich, wenn ich es jetzt von der akademischen, zum Beispiel philosophischen Seite sehe, klarerweise nichts besonders Überraschendes. Das ist einer der Punkte, warum man quasi aus der Philosophie auch noch eine extra Anstrengung produzieren muss, um sich mit der Sache auseinanderzusetzen, die Open Source in nicht-philosophischen Bereichen bedeutet. Also stellen Sie sich ein völlig simples und zu Tode gerittenes Beispiel vor, worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Da gibt es fünf entsprechende Schnurrbart-Versionen dafür. Jeder zweite kluge Intellektuelle glaubt, er kann da eine kleine Variation darüber machen, worüber man nicht schweigen kann, darüber kann man pfeifen oder sowas Ähnliches. Das ist in der Philosophie natürlich ein ähnliches einen ähnlichen Effekt, ist aber nicht gerade besonders bemerkenswert. Aber der Effekt ist der, was ich sagen wollte, der Effekt ist der des Zitats. Nicht? Zitate funktionieren so, dass man mit der eigenen kreativen Tätigkeit andockt an einen vorgegebenen kulturellen Bestand, den Leuten sagt, hier könnt ihr mich fixieren, hier lasse ich mich sozusagen sehen, hier lasse ich mich beurteilen. Das sind quasi so Fixpunkte, an denen die Kopfgeburten, für die Philosophinnen durchaus bekannt sind, in anderen publizierten, renommierten, geprüften Zusammenhängen festgemacht werden, sodass man, das ist natürlich klar, gewisse Autorität gewinnt, eine gewisse Verpflichtung oder Verbriefung dessen, was man selber macht, in Kulturzusammenhängen. Also die Zitate, wie Sie sie kennen, in der klassischen Proseminarausbildung, sind natürlich ein erster Fall von dem, was dann hier ein Remix ist, und eine Reihe von Proseminararbeiten, Seminararbeiten und so sind ja auch immer wieder mal Remixe. Es wird sozusagen neu gemischt, was man an solchen Vorgaben gesehen hat. Ich werde auf ein, zwei Beispiele davon noch in weiterer Folge kommen. Ich möchte Ihnen aber jetzt, und damit komme ich zum Lev Manovic, diesen einen Artikel vorstellen, der ein radikalisierendes Moment da hineinbringt. Man spricht im akademischen Bereich, spricht man nicht von Remix. Da gibt es ein bisschen andere, sozusagen von der Zeit her weiter zurückliegende und ein wenig gemütlichere Terminologien, wie zum Beispiel den Zettelkasten. Jemand hat einen Zettelkasten und produziert aus dem Zettelkasten seine Arbeiten. Wenn Sie sich zum Beispiel mal angesehen haben, eines der zahlreichen Bücher von Hans Blumenberg, dann wird Ihnen klar werden, dass da ein riesiger Zettelkasten dahinter ist, der durchgearbeitet wird in der Verfolgung einer bestimmten These. Das ist aber, also Remix ist ein wenig abwertend verstanden, wenn man das im Rahmen der Philosophie verwenden wollte. Aber die also sozusagen die Zuspitzung, von der ich geredet habe, die ist aus einem anderen Bereich, aus einem Medienbereich zu verstehen. Und diese Zuspitzung ist dasjenige, was Lev Manovic in dem Beitrag Sampling, Remixing, Open Source und die Autorenfrage thematisiert. Sie haben hier auch noch eine Fortsetzung, Deep Remixability, wo ich einen Link angegeben habe, auf den ich jetzt aber nicht zu sprechen kommen werde. In die Punkte 1 bis 5 können Sie sich selber durchlesen. Eine der wichtigen Bemerkungen, die er diesbezüglich macht, ist die, dass wir, sagen wir, seit den 80er Jahren eine Theorie, eine neue Zugangsweise von Interaktivität haben, die sich im Zusammenhang mit Software und mit Autorenschaft bemerkbar macht. Und sein Punkt ist, dass diese Interaktivität, in der Sie was eintragen können, in der Sie was gefragt werden, in der Kunstwerke reagieren auf die Interventionen von Betrachterinnen, dass das nicht wirklich in einem ernst zu nehmen, tragfähigen Sinn Interaktivität ist, will ich jetzt nicht hier näher verfolgen. Mir liegt mal an dem Punkt 6, an diesem Remixing-Punkt. Und die Beobachtung, die er macht, rein historisch, ist also die, dass der Terminus aus der Audioproduktion kommt und insbesondere aus der Disc-Jockey, aus der DJ-Tradition, also schon 1972 greift er hier zurück. Und diese Form von Auseinandernehmen von Tonmaterial und neu Zusammensetzen von Tonmaterial ist natürlich eine Folge der entsprechenden Audiotechnik. Also 24-Spur-Mixer. Wenn die Vorlesung zu Ende ist, können Sie sich hier dieses kleine Mischpult anschauen, in dem im kleinen Format schon mal sozusagen realisiert ist, was heutzutage in breitesten Umfang in der Audioproduktion der Fall ist. Sie haben diese großen Apparate und die einzelnen Bestandteile, Ton-Audio-Bestandteile, also wenn da ein Saxophon ist, wenn da eine Stimme ist, wenn ein Klavier ist und so, kommen einzeln rein in den Apparat und werden aufgrund der digitalen Voraussetzungen, die die Technik hier gibt, dann zusammengemischt und können natürlich nicht nur gemischt, sondern auch wiederum auseinandergenommen werden. Und er beschreibt hier ein bisschen, wie das natürlich in der Produktion des Weiteren eingesetzt wird. Man kann auf der einen Seite, wenn man, wie ich, groß geworden ist, mit Plattenspieler, Tonbandkassette, sagen wir mal, dann kriegt man ein Endprodukt, dann kann man mit einem Tonband oder so kann man die einzelne Segmente noch rausschneiden, kann irgendwie nette Collagen machen. Aber was man nicht kann, ist hinein in die Infrastruktur dieses fertigen Produktes. Und man kann sozusagen, oder im Prinzip heutzutage, nachdem wir das wissen, was wir heute wissen und können, was wir heute können, könnten wir es mit dem vorherigen auch machen, wahrscheinlich. Aber das war nicht an der Zeit, dass man diese fertigen Audioprodukte sozusagen auseinanderspleißt und die Bestandteile der Audioprodukte auf neue Art und Weise wieder zusammensetzt. Die Stimmen, die Tracks, die nicht jetzt dann zu einem endgültigen Werk alleine zusammengestellt werden, sondern diese Endabmischung verstanden wird als etwas, was man wieder zurücknehmen kann, was man anders abmischen kann. Das sind Beobachtungen, die mal mit Philosophie oder auch klassischer akademischer Tradition sehr, sehr wenig zu tun haben, obwohl ich Sie darauf aufmerksam mache, dass es in der Philosophie genau auch etwas Ähnliches gibt. Nämlich, ich habe mehrere Jahre, das können Sie auch in den Vorlesungen hören, Vorlesungen über den Nachlass von Wittgenstein gehalten. Und dann der Wittgensteinsche Nachlass ist auf eine faszinierende Art und Weise ein solches Ensemble von unterschiedlichen Tonspuren, die immer Loops sogar, die immer wieder kommen. Und Wittgenstein ist derjenige, der aus seinem eigenen Tonmaterial, das er produziert und produziert und produziert, eine Endabmischung versucht. Es ist ihm einmal gelungen, so eine Endabmischung Tractatus ist sozusagen das Buch, das er geschrieben hat, heraus extrahiert und zusammengestellt aus seinen Tagebuchaufzeichnungen und seiner Arbeit in den Jahren 1914 bis 1918. Es ist ihm nicht nochmal wieder gelungen. Er hat sozusagen massives Material gehabt, er hat das immer neu zusammengestellt und es ist ihm nicht gelungen, das in eine Endfassung zu bringen. Also es gibt in der Philosophie einige ausgesprochen prominente Fälle, in denen man so etwas feststellt. Der Nietzsche-Nachlass ist ein zweites Beispiel diesbezüglich. Warum ich das sage, ist, weil ich also Ihnen zuerst mal darauf aufmerksam machen wollte, dass das Phänomene sind, die kommen aus der technischen Unterhaltungskulturentwicklung. Und so wie es der Lev Manovich darstellt, ist es so, dass die nächste Stufe zu dem Remix ist das Sampling, in dem man, ich lese das vielleicht mal vor. This takeover is closely related to the new freedom in the use of mixing and sampling. 1987, Mars released their record Pump Up the Volume. This record, cobbled together from a crazy selection of samples, fundamentally changed the pop world. As if from nowhere, the avant-garde source sound collage, unusual for the musical taste of the time, made it to the top of the charts and became the year's highest-selling 12-inch single in Britain. Ich lasse mich jetzt auf die Geschichte der Audioproduktion nicht ein, sondern springe gleich rüber zu einer Übertragung von dem Ganzen, die also in den letzten 5 oder 8 Jahren passiert ist, wo das nicht nur in dem Audiobereich effektiv und wichtig geworden ist, sondern im Videobereich. Ich nehme an, Sie sind Seherinnen und Seher von YouTube mehr muss ich nicht sagen. Ich werde mich in dem, was es dann als nächstes kommt, werde ich mich auch, also in der Einleitung, auf YouTube ganz gehörig beziehen. Was Sie auf YouTube haben, ist eine neue und bedeutend generalisiertere Form dieses Remix, weil sie zum Beispiel in der Audiowelt, also in der Welt der DJ-Kultur und in der Welt der sozusagen der MP3-Freaks doch vergleichsweise beschränkte Vorlieben musikalischer Experimentierung haben. Das fällt ab dem Zeitpunkt, ab dem sie leicht verhandelbare und leicht transformierbare, transferierbare und transformierbare Videoinhalte haben. wird das, explodiert das in einem gewissen Sinn. Ich sage Ihnen den einen, dessen ich mich bedienen werde. Sie können, also es gibt vergleichsweise sehr, sehr wenig politische Musik. Und es gibt sehr vergleichsweise wenig politisches Investment in Musik. Es gibt natürlich Nationalhymnen auf der einen Seite und Antinationalhymnen auf der anderen Seite, aber das ist für die Musikszene vergleichsweise nicht sehr wichtig gewesen. Es gibt aber unermesslich viel politische Videoinhalte. Die gibt es einfach schon deswegen, das ist das Nächste, weil es digitales Fernsehen gibt, weil es digitale Videorekorder gibt und weil sie mit 25 Kanälen 24 Stunden am Tag mit solchem Videoinhalt konfrontiert werden. Und in diesem Zusammenhang ist der Impetus, sozusagen das Motiv, die Motivlage für Personen, sich dieses Materials zu bedienen, um daraus etwas zu machen, ist um ein Vielfaches höher. Und sie haben mit Flash und mit diesen großen Videoaustauschseiten eine Möglichkeit der Selbstdarstellung und der politischen Intervention auf der Basis von solchen Remixes, weil der wichtige Punkt ist ja, das sind ja nicht die Sachen, die Sie auf YouTube sehen, sind ja nicht die kleinen Videoclips davon, dass eine Kandidatin irgendwo eine Rede gehalten hat. Ich meine, das kommt auch vor. Es gibt auf YouTube um den einen Punkt zu sagen, der sozusagen so besonders reingeht. Ich weiß nicht, ob Sie, ich empfehle Ihnen das, wenn Sie Erwin Pröll unter YouTube schauen, dann finden Sie eine spektakuläre, unangemeldete Live-Aufnahme davon, wie er einen Pfarrer niedermacht, der für Gerechtigkeit am Arbeitsmarkt ist. Also das ist so etwas, was es auch gibt, aber das ist, und das hat etwas zu tun genau mit dem technischen Niveau, das wir heutzutage erreicht haben, das sind vergleichsweise lokale, wenn auch vielsagende Einzelepisoden, wo der Vorteil darin besteht, dass man gerade zur richtigen Zeit dort war und die Kamera laufen hat lassen. Das kann ausgesprochen peinlich sein, hat aber den Faktor, hat ungefähr denselben Faktor, wie jemand hat vergessen, das Mikro auszuschalten, bevor er eine Beschimpfung gesagt hat oder sowas ähnliches. Das ist, gerade das Beispiel zeigt es relativ gut, lassen wir das an der Stelle mal auf sich beruhen. Was ich sagen will, ist, dass die Tatsache, dass insbesondere politische Interventionen nicht mehr im Wesentlichen auf solchen Einzelveranstaltungen beruhen, sondern auf einer sozusagen nationenweit ausgebreiteten Fernseh- und Medialkampagne inklusive des Internets zu nehmen, natürlich YouTube auch. Diese Tatsache führt dazu, dass auf eine Art und Weise, die es noch niemals gegeben hat, die es einfach noch nie gegeben hat in der Geschichte der Demokratie, da bin ich jetzt bei meinem großen Bogen, durch Remixing von Videos Interventionen von einzelnen Personen auf politische Inhalte in kürzester Zeit in das Maximum an Publikum gespeist werden können. Also auf der einen Seite die Situation, in der in einer Live-Veranstaltung jemand auftritt und ein Plakat enthüllt, ein Protestplakat enthüllt, an dieser Stelle einen Gegenakzent setzt gegen die Veranstaltung. Das ist sozusagen die klassische Form, mit einem Konterpunkt zu setzen, sich selber statt zu klatschen. Ich meine, klatschen ist natürlich Juhu zu rufen, Bravo zu rufen oder so, ist die eine Form von politischer Beteiligung. Die andere ist an der Stelle Buh zu rufen oder ein Plakat zu enthüllen. Der nächste Schritt ist der in unserem Wahrnehmungsfeld natürlich selbstverständlich, dass wir das Fernsehteam dabei haben, das sofort dorthin geht und das fotografiert oder abfilmt, damit der Rest der Nation auch sieht, dass da etwas gestört worden ist. Das ist eine zwischendrin politische Aktion. Ich will mit meinem Protest ins Fernsehen kommen, damit das da auch registriert ist. Und die dritte Form, das ist vergleichsweise traditionell, und die dritte Form, und das ist das Neue, was für demokratische Abläufe Konsequenzen hat, die wir noch nicht einschätzen können, wo wir nicht wissen, wie das sein wird, wo es einmal wichtig ist, es überhaupt sozusagen zur Kenntnis zu nehmen, ist, dass wir mit YouTube und ähnlichen Interaktionen eine Plattform haben, in der man sein Protestplakat enthüllen kann, ohne dass einen jemand abführt, ohne dass, also das ist das Positive, man kann sozusagen ungehindert 5 Minuten reden über etwas, was jemand gesagt hat. Und wie tut man das? Man kann es natürlich so machen, dass man sich vor die Webcam setzt und einen politischen Speech hält, aber die populärere und die effektivere und die attraktivere Form ist natürlich, ein Remix von Videoinhalten zu machen. Und das gibt es eben auch massiv viel. Und das ist das, was mir sozusagen im Auge ist, wenn ich eine Vorlesung halte, wie ich das tue. Ich habe jetzt viel Positives, zumindest impliziert, über diese Zusammenhänge und möchte ihn aber jetzt auch gleich, wenn ich da dabei bin, den Gegenpunkt auch sagen, weil mir das wichtig ist und weil das nicht sozusagen nicht ungern übersehen wird und weil das auch direkt etwas mit den Geschichten zu tun hat, die ich Ihnen dann über Athen erzählen werde. Es ist so wie ich alle die sozusagen kreativ-positiven Aspekte jetzt aufgezeigt habe, ebenso ein Faktum, dass der ödeste Schrott auf diese Art und Weise produziert wird. Und nicht nur der ödeste Schrott, sondern auch der aggressivste und bösartigste Schrott auf dieselbe Art und Weise produziert wird und ebenfalls in YouTube zur Verfügung gestellt wird. Und das ist eine Konstellation, die man mit berücksichtigen muss in der Überlegung dessen, was da vor sich geht. Man kann nicht einfach feiern die größere Beteiligung der Massen, um es im Schlagwort zu sagen, ohne zu übersehen, dass mit dieser größeren Beteiligung, dieser größeren, stärkeren Aktivierung der Massen Momente in die Diskussion kommen, die nicht so wohl erzogen sind und gut sozusagen gut verhalten sind. Das ist etwas, worauf ich zu sprechen kommen werde und dass ich Ihnen auch im Zusammenhang mit der athenischen Situation, wie gesagt, vorstellen möchte. Letzter Punkt, den der Lefmanovic hier macht. Hier sehen Sie das Open Source Modell. Er greift zu erläutern, worum es sich hier handelt, auf Ted Nelson zurück, der schon in den 50er, 60er Jahren, bevor es noch Hypertext im Web gegeben hat, eine Vorstellung entwickelt hat im sogenannten Projekt Xanadu, die so aussieht, wie die sozusagen eine visionäre Vorstellung von Hypertext im globalen System, im globalen Zusammenhang ist. Das ist auch wieder ein eigenes interessantes Thema, was er sozusagen vorhergesehen hat, Ted Nelson nämlich, an dieser Interlink, an dieser Kreuz- und Querverlinkbarkeit, an der Möglichkeit mit dem Bezug, dass noch immer dieser Bezug hat sich beim Ted Nelson quasi fixiert auf der normalen Buchkultur, nämlich dem Zitatewesen, was sie als Fußnote und so in einem normalen Buch hatten. Das hatte er zum Ausgangspunkt genommen für eine neue Kultur des medialen internetmäßig unterstützten Kreuz- und Querbezugs. Es gibt einen Slogan, der mir massiv im Gedächtnis ist, den er in seinem wichtigsten Buch geschrieben hat. A book is debugged, sagt er. Also Bücher, books are debugged. Bücher sind quasi schon ausentwickelt im Hinblick auf ihre Verweisungstechnologien und Strukturen. Im Zusammenhang mit Büchern haben wir kein Problem mehr, dass es irgendwo Bugs geben wird, wenn zitiert wird. Wir können damit umgehen. Da gibt es keinen Zusammenbruch der Verweisungsfragen. Das WWW hat in einer Weise das, was Ted Nelson vorgeschlagen hat, bei weitem übertroffen. Es hat aber lange Zeit gedauert bis sich das in einen so einigermaßen stabilen Link-Zusammenhang gegeben hat. Ich erinnere jetzt noch an die berühmt-berüchtigten Browser Wars, immer wieder das Problem aufgetreten ist, dass eine Webseite, die geschrieben worden ist für einen Typ von Browser, von einem anderen nicht gelesen werden konnte. Das ist genau das, was nicht mehr stattfindet, was nicht stattfindet in Büchern. Der Punkt, den Manovic machen möchte, ist aber, dass es diese Bewegung gibt in der computergenerierten Informationsgesellschaft mithilfe von Mehrfachverwendung, mithilfe von Hyperlinks, diese Form von Patchwork, von Mixing herzustellen. Und das ist sozusagen der eine historische Punkt. Und der zweite, auf den er hier hinweist, und das muss man, wenn man über Open-Source-Philosophie redet, in der ersten Stunde natürlich benennen und auch entsprechend in den Vordergrund stellen, dass es Open-Source und Open-Source-Philosophie nicht geben würde, wenn es nicht Linux gäbe. Also Open-Source für diejenigen, ich habe es einfach von Open-Source so geredet wie von das Rathaus oder so, wenn jeder wüsste, was Open-Source ist. Ich sollte das vielleicht nachtragen, was ich darunter verstehe. Zunächst mal, Open-Source ist die Beschreibung einer Kommunikationsform im Bereich der Softwareentwicklung. In der Softwareentwicklung gibt es einen Ausdruck, der heißt Quellcode. Das sind die Sources, und der Quellcode ist das, was Programmiererinnen in den jeweiligen Programmiersprachen produzieren, um es dann, wie man sagt, zu kompilieren in ein Binärfile. Es ist sozusagen der Quellcode, enthält die ganze Struktur, die ganze Logik, die ganze Virtualität dessen, was Programme tun können in Zeile für Zeile geschriebenen Anwendungen auf verschieden hohem Abstraktionsniveau. Das ist einfach ein Text, den Sie lesen können. Also der Quellcode, das ist ein banales Beispiel. Für die, die sich auskennen, entschuldige ich mich, aber das heißt ja Quelltext, das ist sozusagen der Quelltext von dem, was Sie hier lesen können. Das also eine nicht komplett verkehrte Analogie ist die, dass das hier sozusagen, das ist das Endprogramm, das ist das, was den Benutzer angeboten wird, und damit das so ausschaut, wie es ihnen angeboten wird, und zwar durch den Browser, wird dieser Quellcode hier verarbeitet von den einzelnen Browsern, weil ich Browser vorher gesagt habe, das hier sind, ich meine, das ist ja gar nicht so, so ohne an entsprechenden Eingaben, die Sie hier vorher haben. Das ist das, was auf dem Computer zu finden ist, den ich ansteuere, wenn ich diese Seite aufrufe, und der und das, was Sie da unterliegen, und das, das ist sozusagen unabhängig von irgendwelchen einzelnen Betriebssystemen, das ist der Quellcode, und das hier ist das, was dieser spezielle Browser an diesem Computer damit macht. Also Source Quellcode ist diese Form von Terminus Technicus in der Informatikentwicklung, für Computer Science, und die Geschichte dieses Wortes Source Code und die Geschichte mit dem Source Code, auf das werde ich in weiterer Folge irgendwann einmal auch zu sprechen kommen. Ich nehme an, Sie kennen es im Umriss zumindest auch, ist die, dass es zu einem Zeitpunkt, an dem Computer gänzlich neu waren, unglaublich groß und unglaublich teuer waren, notwendig gewesen ist, diese Computer mit Quellcode zu steuern. Aber der Quellcode war, der war extrem wichtig und war essential, aber er war kein eigener Wert. Der Wert war diese Riesenmaschine, die man konstruiert hat, für die man halt die Software gebraucht hat. Und jeder, der sich diese Maschine nicht leisten konnte, also der die Millionen von Dollars nicht gehabt hat, um die Maschine zu kaufen, auf der dieser Source Code läuft, hat mit dem Source Code überhaupt nichts anfangen können. Das heißt, man konnte den auch leicht austauschen zwischen den Informatikern und Informatikerinnen, weil jemand, der diese Maschine nicht hatte, mit dem eh nichts anfangen konnte, das konnte man sozusagen nur zu Lernzwecken allenfalls konnte man es verwenden, und dazu waren die dann natürlich auch zu kompliziert. Das hat sich entscheidend geändert ab dem Zeitpunkt, ab dem der PC in einem kleinen wirtschaftlich sozusagen auch für die Einzelbenutzerinnen affordable Format vorgelegen ist, und wo jetzt die Frage gewesen ist, da jetzt eine große Anzahl von Benutzerinnen diesen Computer haben, welche Programme laufen da drauf? Und da gibt es natürlich eine großartige Gewinnchance, nämlich jeder Person, die einen Computer kauft, extra ein Programm zu kaufen, mit dem sie auch Textverarbeitung betreiben kann. Oder auch nur ein Programm, mit dem der Computer überhaupt hochfährt. Eine absolut ökonomisch entscheidende Situation, in der es, wie Sie wissen, Microsoft gelungen ist, genau diesen Erfolgstreffer zu landen, dass man nämlich dass man jeder einzelnen Computerbesitzerin einzeln ein solches Programm verkauft. Und das geht nur, wenn Sie den Quellcode, auf dem diese Programme aufruhen, nicht zur Verfügung stellen, klarerweise. Weil wenn Sie den Quellcode zur Verfügung stellen, dann sagt sich die Person, na gut, okay, dann nehme ich mir, dann kompiliere ich ihn mir selber und spiele ihn auf meinen Computer. Das heißt, die gesamte Computerbenutzungssituation die wir hier haben, hängt an diesem Switch davon, dass der Quellcode, der entwickelt worden ist für den Gebrauch dieser PCs, dass dieser Quellcode abgeschlossen und worden ist, nicht zur Verfügung steht und nur das zur Verfügung steht, was dann das was das Endprogramm ist. Die Alternative, das ist in dem, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, natürlich impliziert. Die Alternative wäre gewesen und ist noch immer natürlich und ist in einem steigenden Maße, dass der einzelnen Benutzerin von Computern nicht jeder einzelnen dasselbe Programm verkauft wird. Sie müssen sich ja noch dazu vor Augen halten, dass die Entwicklung dieses Programms zwar vergleichsweise teuer und kompliziert ist, dass wenn Sie das Programm aber mal entwickelt haben, Sie einmal einen kleinen Klick machen und das auf die CD brennen und es Sie überhaupt nichts mehr weiter kostet. Das heißt also, Sie haben Hunderttausende von Kopien von dem, die Sie praktisch für kein Geld anlegen können. Das ist nicht so, wie wenn Sie ein Auto machen. Fürs Auto brauchen Sie Material, da brauchen Sie Metall und digitale Elektronik und sowas ähnliches. Da kostet ein gehöriger Teil vom Auto, kostet ganz einfach das, die Hardware. Das ist bei einem Programm nicht der Fall. Das heißt, Sie haben an der Stelle eine sehr eigentümliche Profitstruktur, werden wir auch noch mal dazu kommen, über die ökonomischen Aspekte zu sprechen. Aber die Alternative, die ich angesprochen habe, ist natürlich die, dass Sie den Quellcode haben, dass Sie also die Anschaffung eines Computers verbinden können damit, dass Sie sich selber aussuchen können, welche Programme auf der Basis frei zugänglichen Quellcodes Sie an diesem Computer laufen lassen. Und die entscheidende, also das will ich doch wirklich jetzt hier gleich mal sagen, die epochale Entwicklung in dieser Hinsicht war die Entwicklung des Linux-Systemkerns zusammen mit der juridischen Konstruktion, also der Linux-Systemkern von Linus Torvalds, zusammen mit der juridischen Konstruktion von Stallman, der GPL, der GNU Public License. Diese beiden zusammen ergeben die Situation, dass Sie eine Software haben, für die juridisch festgelegt ist, dass der Quellcode für diese Software immer zur Verfügung steht und dass das Juridische und als ein empirisches Faktum, das ist einer der Punkte, wo ich quasi von der Philosophie her immer so ein bisschen staune, diese Form von empirischem Faktum kann man in der Philosophie nur herbeisehnen, wünschen, herbeiträumen, aber niemals kann das in dem Sinn so geschehen, aber an der Stelle ist es geschehen, dass es einer größeren Anzahl von Softwareentwicklern, Hunderten von Softwareentwicklern und Entwicklerinnen gelungen ist, auf der Basis von Kooperation am Internet ein Betriebssystem zu entwickeln, ein freies Open-Source-Betriebssystem zu entwickeln, das von der Leistungsfähigkeit her, sagen wir mal, mindestens so belastbar ist, wie die größten, wie die damals verbreitetsten und verwendetsten kaufbaren Software-Systeme. Das heißt, es hat sich empirisch gezeigt, dass es möglich ist, unter diesem anderen Entwicklungsmodell effektive, wirksame Software zu produzieren, die ganzen von mir eben kurz beschriebenen Dynamikansätze im Markt auch massiv beeinflussen kann. Ohne dass es das gegeben hätte, ohne dass diese Open-Source-Bewegung erfolgreich gewesen wäre, und das mit dem Philosophentraum habe ich gemeint, es gibt genügend Fantasien in der Philosophie, sie brauchen sich nur den Thomas Morus oder andere anzusehen, wie sinnvolle Kooperation entstehen könnte. Ich mache ein Seminar in diesem Semester über Platons Der Staat. Das ist eines der spektakulärsten Kopfprodukte darüber, wie Gemeinschaften aussehen sollen. Das kann man, man kann in der Philosophie unter Appell an hohe Prinzipien solche Modelle entwerfen. Was man nicht kann in der Philosophie, ist so etwas durchzuführen, was da de facto passiert ist in den von mir beschriebenen Zusammenhängen. Jetzt soll das mal genug sein mit Open Source. Ja, da war ich dabei, sozusagen, was verstehe ich unter Open Source? Also Open Source beginnt mit diesem Modell der Verteilung von Quellcode im Computerentwicklungsbereich und lässt sich verallgemeinern, auch in einen Begriff von Open Culture, nachdem unsere Kultur an den Beispielen, die ich genannt habe, sehen Sie es ja, nachdem unsere Kultur in einem immer zunehmenden Maßstab sozusagen umgeben und getragen wird von Kommunikationstechnologien, hat dieses Modell des Umgangs mit Inhalt, und da rede ich jetzt auf der einen Seite vom Remixing, das ich Ihnen dargestellt habe, und auf der anderen Seite von dieser Open-Source-Bewegung zunehmende Bedeutung sozusagen in dem Bild, das wir uns von kultureller Kommunikation machen. Und ich werde jetzt mal noch ein bisschen für Unterhaltung sorgen und Ihnen Ihnen auch ein bisschen ein Remix-Beispiel vorführen. Das ist der Anfang von einem Vortrag, den ich morgen halten werde über Open Access. Im Marietta-Blau-Saal gibt es von Kakanin gibt es eine Veranstaltung. Ich habe mir gedacht, wenn ich das schon tue, zeige ich Ihnen zumindest den Anfang, weil das eignet sich jetzt hier auch gut als Illustration. Das muss man mal. Das ist sozusagen der Titel von morgen. Und das spiele ich Ihnen. Ich spiele jetzt einfach ein paar Sachen vor. After you arriving back in America for a jar of silky instant money, money in the form of a convenient personal loan. Available now at Bank of America. Der Ton ist nicht sehr gut in dem Fall.
Clean and bright as the sun on the sand. the kind of cleaning you like best, next to those you love. That's because new Tide has extra.
So I think you get the idea. Jetzt der Punkt. Ich habe Ihnen den Lippenstift angekündigt, da hängt einiges dran. Das, was ich Ihnen jetzt hier zeige, ist ein Video, das entstanden ist 2006. Das ist eine Aufnahme aus 2008. Und zum besseren Verständnis für diejenigen, die nicht so voll US-amerikanische Debatten verfolgen und US-amerikanische Redeweisen kennen, sollte ich einleitend dazu sagen, dass es eine Redeweise gibt, das ist sozusagen eine Volksweisheit in den USA, die lautet folgendermaßen: You can't put lipstick on a pig. You can put lipstick on a pig, it's still a pig. Da ist noch immer ein Schwein. Vielleicht wollen Sie was dazu sagen? Wir verwenden in diesem Zusammenhang immer das Mikrofon, weil Sie damit auch auf der Aufnahme drauf sind.
Ich wollte nur kurz was sagen zu wegen vorher, wo du gesagt hast, dass Linux in dem Sinn der Beginn war. Das würde ich nicht ganz so sagen, sondern es war eigentlich schon vorher, aber die Erfolgsgeschichte war halt GNU Linux.
Ja.
Ich glaube, begonnen hat das Ganze mit dem Stallman. Ich glaube, weil der Drucker nicht richtig funktioniert hat und er wollte den Drucker den Quellcode für den Drucker haben und wie gesagt, tut mir leid.
Ja, ja. Das ist ein Remix übrigens. Das ist ein aktueller Remix. Das ist völlig richtig, darum habe ich auch ich habe mal erstens sagen wollen, dass in einer Open Source Vorlesung muss man Linux und diese gesamte Geschichte nennen. Ich habe aber in dem Zeitpunkt, an dem ich das begonnen habe darzustellen, habe ich die GPL, die GNU-License, dazugenommen. Ich habe etwas nicht gesagt, was im Manovich drinsteht. Die zwei entscheidenden neuen Punkte in diesem Softwarezusammenhang sind Lizenz und Kernel. Also er sagt, wenn man den Beitrag von Open Source Linux plus GPL versucht zu artikulieren, dann sind die zwei wichtigen Dinge auf der einen Seite, dass das Ganze unter einem Rechtsrahmen ist und diesen Rechtsrahmen hat der Richard Stallman entwickelt mit der sogenannten Copyleft. Das heißt, du darfst, das ist diese Public License, der Inhalt der Public License, der sogenannten Copyleft, besagt im Wesentlichen, du kannst das nehmen, was ich zur Verfügung stelle, du kannst machen damit, was immer du willst, unter der Voraussetzung, dass, was du machst, der Öffentlichkeit ebenso zur Verfügung steht. Es ist gerade die Gegenseite zu dem, was normalerweise Copyright-Bedingungen, strikte Closed-Source-Copyright-Bedingungen sind. Du darfst es nehmen oder du darfst es nicht anrühren, du darfst nichts damit ändern. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man hier gleich sagen sollte, ist, es handelt sich nicht darum, dass es keine Verabredungen gibt, es handelt sich nicht darum, dass jeder das machen kann, was er will, sondern es ist eine Verabredung im Hinblick auf das, was man tun kann, und die Verabredung geht aber in die andere Richtung, geht in die Richtung, wenn du was machst, dann müssen es die anderen unter denselben Bedingungen kriegen, wie du es selbst gekriegt hast. Das ist die Bedingung, und in dem Zusammenhang sollte ich vielleicht etwas über die kleine Pointe dieses Mixes da sagen. Die ersten Clips aus den Werbeeinschaltungen, US-amerikanischen Werbeeinschaltungen, sind aus dem Prelinger-Archiv. Der Mr. Prelinger ist ein extrem verdienstvoller Archivar, Videoarchivar, der tausende von Filmen, die es im Zusammenhang mit Schulungen, im Zusammenhang mit Werbung, im Zusammenhang mit Familie und so gegeben hat, gesammelt hat und digitalisiert hat und im Internetarchiv archive.org zur Verfügung gestellt hat. Das ist sozusagen ein eigener Unterpunkt in dem www.archive.org, auf einer Open-Source-Philosophie aufbauend Inhalte zur Verfügung gestellt werden. Und dieses Prelinger-Archiv, dass das unter anderem alles enthält, war ganz, ganz offenbar, nicht nur offenbar, das war das Videomaterial, mit dem die Leute, die diesen Song illustriert haben, dann ihren Song weiter ausgestattet haben. Und die jetzt eine Aussage gemacht haben, und das ist in Parallele zu dem, was ich vorher über Duchamp und die Freiheitsstatue verwendet habe, nicht? Und was natürlich interessante eigene philosophische Probleme sind, was die gemacht haben, ist Werbemitschnitte zu nehmen, in denen die wirtschaftliche Attraktivität von bestimmten Produkten so gut wie möglich dargestellt wird, und dieses Material dazu zu verwenden, es zu unterlegen einem Videoclip, der, wie Sie gesehen haben, eine starke antikonsumeristische Tendenz hat. Das könnte man auch nochmal jetzt extra behandeln. Also diese Situation, in der eine ziemlich banale Country-Melodie, die ja für sich diesen, diesen ein bisschen im negativen Sinn grün-bäuerlichen Aspekt hat, ja, mit Texas-Hut oder was immer, so einem Karo-Hemd und Gitarre dazu, wo man eine Musikform nimmt, die so ein bisschen ans Herz geht, was immer man über Country-Musik sagen will. Diese Art von Country-Musik verbunden mit der Botschaft, lass dich nicht betrügen von den großen Konzernen, wenn sie dir was verkaufen wollen, wenn sie dir etwas verkaufen wollen, dann tun sie einen Lippenstift drauf. Also diese antikonsumeristische Einstellung in dem Liedtext umgesetzt durch die Video-Inputs, die von ganz woanders herkommen und die an dieser Stelle einen Effekt produzieren, der sonst so leicht nicht zu machen gewesen wäre und der deswegen möglich war, weil diese Videos Open Source zur Verfügung stehen, zum Download im Internetarchiv. So viel als Erstes. Ich danke Ihnen.